Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Ich habe mein Leben immer versucht zu genießen und eigentlich immer sehr ruhig zu gestalten. Und das ist natürlich der Vorteil, ich bin 55 Jahre glücklich verheiratet. Ich kenne meine Frau seit 60 Jahren und wir sind ein Paar, das ununterbrochen zusammen ist. Das, glaube ich, schont, das Nervenkostüm schont sehr viel. Da kann man jünger bleiben im Alter. Wenn ich so Freunde von mir, die viermal geschieden sind und nur noch Ärger haben oder sehr, sehr viele Kinder haben und sagen, da und dort und da, das ist mir erspart geblieben.
Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist einer der größten Stars aus dem deutschsprachigen Raum überhaupt. Peter Kraus ist Sänger, Entertainer, Schauspieler, Produzent und Showbiz-Legende. In seiner inzwischen 8 Dekaden umspannenden Karriere begeistert der ewig jung gebliebene Rock'n'Roller und Swing-Musiker seine Fans. Jetzt ist Peter Kraus mit dem Live-Programm Rockin' 85, das große Geburtstagskonzert, zum letzten Mal im Rahmen einer großen Tournee auf deutschen Bühnen unterwegs. Wir sprechen über Lebensphasen als Einzelgänger, zuckerarme Ernährung, Karrieretiefs, Gendern, seine Sorgen bezüglich des Siegeszugs der künstlichen Intelligenz, Taylor Swift und Sammy Davis Jr. und die Frage, warum er auch mit 85 Jahren den alten Mann nicht reinlassen möchte. Peter Kraus verrät, warum er nach einem Unfall in einer TV-Show vor 7 Jahren an schlimmen Panikattacken litt, wieso er sich im Verlauf seiner so langen Karriere niemals politisch geäußert hat, was genau ihn außer seiner Ehefrau noch so frisch und fit hält und weshalb er auch trotz seiner bis heute großen Vitalität der Meinung ist, dass Altwerden nichts für Feiglinge ist. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Peter Kraus.
Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Lieber Peter Kraus, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Hallo.
Lieber Peter, wann bist du heute Morgen aufgestanden?
Ziemlich früh, 7. Das ist nicht so außergewöhnlich bei mir.
Ist das so deine Wohlfühlzeit oder geht es manchmal noch eher raus?
Ja, manchmal ja. Also ich gehöre zu denen, die aufstehen in dem Moment, wo sie aufwachen. Ich mag das nicht, im Bett rumliegen. Und dann gehe ich zur Kaffeemaschine, Espresso.
Und zum Frühstück, was ist da so bei dir Standardprogramm? Was
Frühstück.
Liebst du? Ja. Oder bist du gar kein Frühstücksfan?
Nein, kein großer. 2 Espresso und vielleicht ein Croissant oder sowas.
Dann lieber Mittag und Abendessen. Also es gibt ja Menschen, die zelebrieren auch morgens ein ganz opulentes Frühstück mit allem drum und dran.
Ja, das ist eine Sonntagsgeschichte oder das ist, wenn mein Sohn da ist oder so was. Aber im Prinzip lasse ich das aus. Ich frühstücke gerne, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich frühstücke wahnsinnig gerne in Lugano, wenn ich bin zum Beispiel alleine. Meine Frau ist noch im Bett. Dann frühstücke ich in der Küche. So in Österreich sagt man aus dem Papierl. Ja, also man packt das gar nicht richtig aus. Im Gegensatz zu meinem Sohn, den bewundere ich. Der macht sich einen schönen Teller und das ist schön und da kommt ein kleines Tomatel hin. Und ich bin das Gegenteil. Also ich schneide hier irgendwie, mache das in der Küche. Also nee, da bin ich kein Ästhet.
Und wie viele Stunden brauchst du, um am nächsten Morgen wirklich fit zu sein? Da gibt's ja auch ganz viele verschiedene Angaben. Die einen kommen mit 4 Stunden aus, andere sind unter 9 Stunden nicht zu gebrauchen. Wie ist das bei dir? Wann
das kommt bist du Vorabend fit? An. Es kommt drauf an, was am Vorabend los war. Aber im Prinzip bin ich, sagen wir mal so, es dauert ein bisschen länger jetzt, aber wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann war ich immer gleich raus aus dem Bett und war sofort fit. Aber das lässt jetzt ein bisschen nach.
Gleich. Ja, aber ich finde, also wenn man mit 85 noch so toll aussieht, so fit ist, dann kann man sich morgens auch mal ein bisschen mehr Zeit lassen, finde ich. Wie sieht denn für dich, wenn du nicht auf Tour bist, wenn du nicht arbeitest, vielleicht neue Songs einsingst, für dich ein entspannter Start in den Tag aus? Was brauchst du da, um wirklich happy zu sein, außer der obligatorischen Tasse Kaffee?
Den Tassenkaffee. Es muss ruhig verlaufen. Das ist alles. Es muss ruhig verlaufen. Es soll kein Lärm sein. Es geht ganz langsam los. Das ist wunderbar. Und dann haben wir zum Beispiel eine Schüttelmaschine. Ja, das ist ein tolles Gerät. Das habe ich irgendwann einmal aus Indien mir kommen lassen. Vor 20 Jahren. Das lieben meine Frau und ich nach wie vor. Da legt man die Fußfesseln drauf, liegt auf dem Rücken und es macht nichts anderes, es schüttelt einen so durch. Und das macht dann so.
Also so eine Art Massage oder kann man das nicht verwenden?
Nein, das ist keine Massage, das ist einfach, es pumpt dir Energie in den Körper. Durch Schütteln an den Beinen, also man bewegt sich dann so und so.
Wird durchgerüttelt sozusagen.
Und da wird man durchgerüttelt, das ist herrlich, das liebe ich. Nein, aber es muss ruhig und langsam losgehen und keine Hektik. Also es ist so langsam, dass der Tag, ich stehe sehr früh auf und dann höre ich meine Frau rufen, hallo, dann mache ich einen Kaffee und dann gehe ich nochmal zu ihr.
Nochmal ein bisschen im Bett kuscheln, die Tasse Kaffee trinken und dann geht's richtig los, oder?
Von kuscheln habe ich jetzt nichts gesagt, aber Tasse Kaffee.
Einfach nur gefragt. Ja, auch noch, je nachdem, wie die Lust und Laune ist. Wir hatten im Vorgespräch ganz spannend schon kurz darüber gesprochen, dass du auf Milchprodukte verzichtest. Wie wichtig ist dir denn generell gesunde Ernährung? Weil ich finde, das ist ja immer auch eine, es hält sich die Waage, man möchte auf sich achten, möchte dem Körper Gutes zuführen. Aber manchmal ist es ja auch toll, ein schönes, opulentes Abendessen zu haben mit Rotwein, mit einer schönen Nachspeise. Wie diszipliniert bist du da? Wie sehr achtest du auf gesunde Ernährung?
Ich würde sagen, wir ernähren uns vernünftig. Nicht unbedingt jetzt mit einem Brecheisen gesund, sondern einfach vernünftig aus. Ausgewogen und eben wirklich Fleisch, ja gut, einmal, zweimal. Hauptsächlich Fisch und so.
Und hörst du da auch auf deinen Körper? Weil ich glaube, es ist ja tatsächlich so, dass man merkt, ob einem etwas gut tut oder nicht. Also ich finde, also mir geht das so. Ja. Seitdem ich auf Milchprodukte verzichte, merke ich, geht's mir einfach besser. Habe ich mehr Energie, obwohl ich das früher geliebt habe. So mein Müsli mit einer Milch.
Ja, na gut, ich war ein großer Käseplattenverzehrer. Mit schönem Rotwein und
süßem Senf.
Und schön so italienisch richtig. Das habe ich mir abgeschminkt, ja. Aber muss nicht sein. Ich sag dann immer, wie lange hast du das gemacht? Und dann sage ich, 40 Jahre, ich kann richtig schöne Zahlen sagen. 40, 50, 60. Ich kann protzen mit 70 Jahren. Und das ist dann genug. Ja.
Aber es war so, dass dann auch dein Arzt gesagt hat, lieber Herr Kraus oder lieber Peter, es ist besser, wenn du darauf verzichtest. Also es muss ja einen Grund haben, dass du heute auf Milchprodukte, also auch Käse verzichtest freiwillig, ne? Oder?
Ja, Milchprodukte also, und Zucker vor allen Dingen. Es ist ja kein Verzicht. Zucker ist ja kein Verzicht. Es ist ja überall Zucker drin. Ja. Also wenn du heute keinen Zucker isst, dann nimmst du genügend Zucker zu dir. Ist
überall versteckt, ne? In ganz viel Lebensmittel.
Genau, genau. Ja. Leider so wie das Aluminium auch.
So sieht das aus.
Das ist eigentlich das Schlimme.
Ja, also richtig gesund zu leben ist sowieso eine Kunst in unserer zivilisierten Welt. Es sind überall Gifte versteckt. Das
geht eigentlich gar nicht mehr.
Ja, ist traurig.
Geht nicht mehr. Ja.
Das ist ja traurig. Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt. Ja. Bis in der zweiten Oktoberhälfte nochmal auf großer Deutschlandtour mit dem Programm Rockin' 85, das große Geburtstagskonzert. Ich weiß, die Frage musstest du schon mehrfach beantworten, aber du warst ja nun schon mehrfach auf Abschiedstour. Ja. Das ist jetzt sozusagen nochmal eine Zugabe zur Abschiedstour. Wie sicher kannst denn du und können deine Fans sein, dass es diesmal wirklich ein wunderschöner, aber auch trauriger Abschied für immer wird? Am 27. Oktober in Osnabrück soll das letzte Konzert sein. Wie ist denn also deine Stimmung?
Also ich werde keine Tourneen mehr machen. Ja, das hat andere Gründe, aber Tourneen wird es keine mehr geben, definitiv. Aber Einzelkonzerte natürlich. Und das ist auch dann was Schönes, weil das ist immer meine Band und da trifft man sich vielleicht dann nur mehr alle 3 Wochen oder 5 Wochen oder 6 Wochen. Das ist dann herrlich. Aber Tournee in einem durchziehen. Und ich habe die Tourneen immer so gemacht, dass es doch 3, 4, 5 Vorstellungen hintereinander waren. Das geht dann schon ein bisschen auf die. Aber zu den Abschiedskonzerten muss ich einfach Folgendes sagen. Ich wollte wirklich schon, das hat sich ergeben, dass es 7 wurden. Also, dass das jetzt die 7. ist. Ich wollte wirklich bei der 5. aufhören. und habe mir wirklich geschworen, also habe mir vorgestellt, ich habe ein Weingut inzwischen gemacht und ich werde mich da also um den Wein kümmern und ich werde Weinbauer und hatte also große, große Ideen. Und bin dann aber sehr schnell drauf gekommen, dass das ein harter Job ist.
Da braucht man ein gutes Team, ne?
Das Team habe ich natürlich jetzt.
Ich wollte sagen,
natürlich also Themen, der das
logisch,
macht.
Logisch, ja.
Aber das war die eine Geschichte, wo ich wieder eine Tournee machte. Und die andere Geschichte war unsere blöde Krankheitsgeschichte da, ja, sag's.
Über Corona, ne?
Oder Corona,
ja, ja.
Corona.
Das ist da, wo irgendwie jahrelang,
wo es wirklich ging, so ne? war, dass meine Musiker mich angerufen haben, was machst du? Mir ist langweilig. Sage ich, mir ist, ja, langweilig nicht unbedingt, aber was machst du? Ja, ich sing so alte Sachen durch, die ich aus meiner Kindheit kenne, von Sinatra und die ganze Swing-Palette und, lass hören und so. Dann habe ich ins Handy reingesungen, ihm geschickt. Dann sagt er, die Tonart ist doch Mist, ist zu tief. Dann hat mir Playback geschickt mit Gitarre. Dann haben wir uns ausgetauscht so hin und her mit bekannten Liedern. Wo ja. Ich kenne aus meiner Kindheit, ich bin aufgewachsen mit Swingmusik aus Amerika, lang bevor der Rock'n'Roll kam. Und weil mein Vater das gesungen hat, ich kann die ganzen Texte auswendig von sämtlichen Sinatra-Nummern oder Dean Martin oder was weiß ich.
Ja, auch Sammy Davis Jr. ist für dich auch eine
das,
Ikone. Ne?
Und das habe ich dann habe ich es ihm wieder geschickt. Und so haben wir uns ausgetauscht und sehr viel Spaß gehabt mit unseren Handyaufnahmen. Lustig. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, das ist eigentlich eine tolle Idee.
Ja. Dann kam ja ein Album daraus.
Ja, machen wir eine Platte. Und ja. Der André, mein Gitarrist, ist der Produzent mit seinem Partner. Die haben dann eine Firma und dann ist ein ja, und so. Und jetzt hat man eine Platte. Ja, was machst du mit der Platte? Im Geschäft kannst du sie nicht mehr verkaufen. Also, man geht auf Tournee. Das ist die einzige Chance, noch eine Platte an den Mann zu bringen, ist Merchandising. Also haben wir gesagt, ja, dann machen wir wieder eine Tournee. Jetzt haben wir auch Material, das die Menschen interessiert.
Dann gab es ja sogar noch eine neue Edition, ne, wo nochmal ein paar neue Songs.
Das haben wir
ne?
dann.
Das haben wir auch noch später, ne?
Ja, das ist wieder eine andere Geschichte.
Ja.
Weil einfach mich eine Frage verfolgt hat, die letzten 10 Jahre, die einfach von vielen immer kam, wie machst du das und warum wirkst du noch jung und warum und weshalb und so. Und das ist natürlich etwas, was man jetzt nicht aus dem, so mit einem Satz oder mit zwei Sätzen beantworten kann, denn ich glaube, es hängt sehr viel auch mit dem gesamten Leben zusammen. Es hängt einfach mit, was für ein Mensch du bist. Ich habe mein Leben immer versucht zu genießen und eigentlich immer sehr ruhig zu gestalten. Und das ist natürlich der Vorteil, ich bin 55 Jahre glücklich verheiratet. Ich kenne meine Frau seit 60 Jahren und wir sind ein Paar, das ununterbrochen zusammen ist. Das, glaube ich, schont, das ja. Nervenkostüm ja. schont sehr viel, glaube ich. Da kann man jünger bleiben im Alter. Also wenn ich so Freunde von mir, die 4-mal geschieden sind und nur noch Ärger haben oder sehr, sehr viele Kinder haben und sagen, da und dort und da, alleine das ist ja schon... Das ist mir erspart geblieben. Ja. Und jetzt komme ich aber auf
genau.
das. Und dann habe ich gesagt zum André, du, ich schreibe einen Text. Wir versuchen ein Lied zu schreiben. Und dann haben wir ihm ein Lied geschrieben.
Lass den alten Mann nicht rein.
Was wirklich meine Meinung ist, weil ich das auch im Bekanntenkreis, also ich muss dazu sagen, ich habe sehr wenige Bekannte, die in meinem Alter sind. Ich bin von jüngeren Menschen umgeben. Nicht nur meine Band, sondern meine Freunde sind alle jünger. Aber das hat auch den Grund, weil ich so Dinge wie, ja, weißt du, jetzt habe ich so lange gearbeitet, jetzt setze ich mich zur Ruhe und ich kann das jetzt genießen und das habe ich ja auch verdient und so. Das ist nicht meins. Und da sehe ich so den alten Mann.
Ja, ja, der dann schon den vor der Tür steht, ne?
Und ja, genau. Und dann bin ich auf die Tür gekommen, auf die Idee gekommen.
Ja,
und dann haben wir diesen Song gemacht und ja, und wir spielen ja zwischendurch immer so Einzelkonzerte und das kommt irrsinnig an. Und ja, und jetzt ist wieder eine neue Tournee und.
Also ich höre aber raus, es ist dann definitiv kein Abschied von der Bühne für immer, sondern von dem Konzept der Tour und die Fans können aufatmen. Peter Kraus geht auch in Zukunft immer mal wieder für gezielte Auftritte mal vor die Tür und unterhält die Leute.
Ja, sicher. Das sicher. Also solange es kann, mache ich das.
Weil es dir einfach auch so viel Freude macht, glaube ich. Das braucht man es auch, oder? Es ist wie so ein Lebenselixier, auch mal ab und zu vor Publikum zu singen, oder? Ist das?
Ja, es ist ein Lebenselixier. Es ist einfach meine Welt live zu singen mit guten Musikern und es ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn du nach dem Konzert ein Bierchen trinkst und dabei denkst, jetzt, Mensch, ich habe ein paar Leute glücklich gemacht.
Ja.
Das ist schön.
Ja.
Und zwar ersichtlich. Ich habe auch sehr viel Fernsehen in meinem Leben gemacht und Und ich weiß noch, ich denke noch zurück, wie ich die Sendungen gemacht habe, Hallo Peter und 8x1 in Noten. Ich war irgendwo, ich kam an einem Punkt an, wo ich gesagt habe, ich mache das eigentlich da, und da sitzen ein paar Leute. Damals war das ja nicht so, dass man in großen Häusern, wie heute, was weiß ich, Riesenhallen.
Ja, also damals waren bis zu 12.000, oder?
70 Leute im Fernsehstudio, und dann hast du live mit denen gearbeitet. Die haben sich aber meistens die Scheinwerfer angeschaut, schauen durch so Scheinwerfer. Boah, das ist toll. Die Atmosphäre, das ist mir dann irgendwann so auf den Geist gegangen, dass ich gesagt habe, ich muss ans Publikum ran. Mhm. Und da habe ich dann festgestellt, das ist natürlich etwas ganz anderes. Auch Filmen ist toll. Filmen ist toll, Filme machen, aber du machst etwas und denkst immer dran, wie wird das und wie wird das sein? Und das wird aber erst später stattfinden. Und die Bühne ist halt unmittelbar. Du gehst raus und fangst
gibt's
an.
Gibt's keinen doppelten Boden, ne? Das
und,
ist dann
und schon kommt das. Und das ist halt das Schönste. Also ich empfinde das als das Schönste.
Ich habe dich vor 2 Jahren mal per Telefon interviewen können, und da hast du mir erzählt, dass auch dein Hausarzt meinte, lieber Peter, bitte hör nicht auf mit dem auf die Bühne gehen, weil das hält dich auch auf jeden Fall jung. Und damit, ne, also mit dieser, diesem Lebenselixier, da bin ich guter Dinge, dass du dann auch, ne, locker noch 105, 110, was auch immer, ne? Wir mal gucken, aber.
Mein Arzt sagt immer, du musst mit 100 noch auf die Bühne gehen, Mensch, ein Konzert machen. Und da brauchst du auch nicht mehr singen, da freuen sich die Leute, dass du da bist.
So. Ehrlich. Ja, ich weiß gar nicht, Johannes Hees, das ist ja da auch eine deutsche Legende, die noch mit, glaube ich, Mitte 90 auf der Bühne gestanden hat. Aber da ich bin nicht ganz sicher. Ja, er ist über 100 geworden.
Ja,
aber
ja,
ich glaube, er hat da nicht mehr performt. Er ist dann, glaube ich,
so. Also ich habe noch ein Theaterstück gesehen in München mit ihm, da war er schon blind. Und das war bewundernswert, weil es waren Wege auf der Bühne, das war natürlich alles sehr gut gemacht. Er hatte immer die Hand irgendwo links und die Hand irgendwo rechts. Und das war, er wusste genau, welchen Schritt er macht. Richtig, also man hat nicht das Gefühl gehabt, dass er blind ist, und da war er blind. Also das ist nicht mein Ziel.
Nee, also ich finde, man muss sich ja selber wohlfühlen. Nun bist du schon 70 Jahre im Showbiz erfolgreich, sehr erfolgreich unterwegs, und es ist ja, glaube ich, dann nicht so leicht, für eine neue Tour ein Programm zusammenzustellen, wo du sagst, das bringt meine Karriere am besten rüber, weil es ist so ein großer Blumenstrauß, du hast so viele Sachen gemacht in den letzten Jahrzehnten. Wie schwer oder wie leicht fällt dir das, da was zusammenzustellen?
Die Schwierigkeit ist, dass ich immer versuche, 2 Stunden zu machen, aber wir müssen streichen, weil das, was ich gerne singe, wirklich mit Herzblut gerne singe, komme ich auf 3 Stunden. Und das ist das Problem. Das ist wirklich das Problem. Ja, und ich sage dann mit meinen Jungs, sagen wir, was lassen wir weg? Und sagen, na, das lassen wir nicht weg. Und nein, der Song kommt so gut an und der ist schön. Und da gibt's natürlich dann die Möglichkeit, dass man Medleys draus macht, auf der nächsten Tournee wieder stattfinden wird. Also, was mir schon lange im Kopf vorschwebt, das machen wir auf der nächsten Tournee. Das wird ein Medley, das wird bestimmt 10 Minuten lang. Über meine Kollegen, die nicht mehr da sind, die ich aber sehr geliebt habe. Also, Katharina Valente.
Ja, leider, gerade erst verstorben, ne, genau.
Bill Ramsey und die Kumpels eben von damals, über die ich auch immer noch kleine Anekdoten erzählen kann oder könnte, wenn die Zeit reicht. Aber da machen wir ein schönes Medley, und das sind natürlich alles Dinge, die Spaß machen. Und ja, dann habe ich die Rock'n'Roll-Geschichten, die sein müssen. Dann habe ich meine Visitenkarten, die auch sein müssen. Sugar Baby, Schwarze Rose und so weiter. Und
natürlich das neue Album.
Naja,
ne,
dann, was jetzt? Und das neue Album, das tierisch Spaß macht natürlich, und das natürlich eine ganz andere Farbe ist, weil es ja rein zeitlich geht diese Musik noch vor dem Rock'n'Roll. Also die Spannweite ist der Nummern ist noch viel größer geworden. Aber was natürlich gut ist, weil ich möchte in erster Linie die Leute unterhalten. Ja.
Wie viel würdest du sagen von Legenden, sind da so 4, 5 Titel, die du performst, oder schwankt das manchmal? Seid ihr auch spontan und wechselt das mal aus? Ist das schon fest?
Ein Medley muss man schon richtig schreiben. Ja. Nee, das sind die Legenden, mit denen ich einfach gut war. Roy Black und Katharina Valente. Und
nee, ich meine jetzt vom Album, von dem neuen Album.
Ach so, vom Album.
Genau, ob du da auch feste Anzahl von Songs dann auch fest im Repertoire hast.
Ja, da können wir wechseln. Okay. Da können wir mal einen anderen reintun. Aber die Hauptsongs sind natürlich, und das liebe ich zu singen, und Gott sei Dank liebt es das Publikum auch sehr. Das ist von Sammy Davis, der war mein großes Vorbild. Ich habe Sammy Davis verehrt als Kind oder als Junge, weil ich fand das einfach so toll. Diese Vielseitigkeit, und toll gesungen, gesteppt, getanzt, humorig, alles. Und dann war er, weiß Gott, kein schöner Mensch. Und
aber er hat ein unglaubliches Charisma und Talent gehabt.
Ne? Wahnsinnig. Und ja. er war ja auch mit seiner Hautfarbe, gibt es ja diese wahnsinnigen Geschichten, die ja unvorstellbar sind, dass ein Star wie Mr. Bojangles, ja, mit seinen Kumpels Sinatra und Dean Martin Tourneen macht, aber er darf nicht im selben Hotel schlafen.
Ja, das war tatsächlich die Rassentrennung noch in der Jahrzehnte.
Ja, so ja wahnsinnig.
Ja, kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Und was mir dann sehr imponiert, der hat eine der hübschesten Schwedinnen geheiratet. Also der war immer ein Idol für mich. Und Mr. Bojangles ist natürlich eine sehr schöne Nummer, die Leute auch lieben und die enorm ankommt. Warum? Weil sowas eigentlich nicht mehr gemacht wird. So eine schöne Geschichte erzählen, die zu Herzen geht, ist einfach schön.
Da drängt sich natürlich die Frage auf, du hast selbst Stars, die du im Herzen trägst, wie Samita Davis Jr. zum Beispiel. Gibt es denn auch aktuelle Künstlerinnen und Künstler, wo du sagst, das findest du ganz beeindruckend, was die so auf die Beine stellen, oder ist das so gar nicht deine Welt? Weil ich habe in einem anderen Interview gehört, du warst mal bei Pink in so einem Stadionkonzert, da warst du aber nicht so, das war dir zu viel Brimborium mit Konfetti und Ballons, da sagst du, das ist dir alles zu viel Zirkus.
Ja, ich mein Bier, weil ich sage also bei einer Ansage von Nat King Cole oder sowas, gehen Sie mit mir in eine Zeit, in der man in eine kleine Bar ging, die Angebetete dabei hatte und mit ihr ein bisschen tanzte, eng und so und Champagner schlürfte oder trank und dann einfach gut gespielter Live-Musik lauschte. Es war ja wirklich so, die Lokale waren alle klein. Also ich verstehe das, aber ich würde mich nie in Konzert von Adele reinsetzen mit 60.000 Menschen.
Es waren sogar 80.000, glaube ich.
Oder 80.000, ja. Also das spielt dann auch keine Rolle mehr.
Stimmt.
Ob 60
aber,
oder 80.
Aber ich meine, also so Adele und so, also ein paar, also auch Taylor Swift, das sind wahrscheinlich Namen, die hast du sicherlich gehört. Ne?
Ja, klar, ich habe es auch gesehen. Ich finde das bewundernswert. Also Taylor Swift ist, aber es ist nicht meine Welt. Und warum soll ich aus meiner Welt ausbrechen? Das schaue ich mal an und bewundere das. Es ist nicht meine Welt. Und wobei, ja, ich liebe halt 5 Leute auf der Bühne oder 6 oder 7 und die haben ein Instrument in der Hand und da wird nicht gemogelt und nichts. Und da geht ein Licht an und wenn es aus ist, geht's Licht aus.
Genau, und da ist eben kein großer Budenzauber, kein Brimborium.
Es hat früher genügt. Ja. In allen Konzerten, die ich in meinem Leben gemacht habe, in der alten Zeit mit Max Greger und so weiter, da ist nichts passiert. Außer, dass mal das Mikrofon ausfiel, ist eigentlich nichts passiert.
Du bist ja zu Beginn deiner Karriere quasi über Nacht zu einem ganz großen Teenie-Star lanciert. Millionen, vor allem weiblicher Fans, haben sich nach dir verzehrt. Wie hast du das geschafft, diesen frühen, überwältigenden Erfolg einigermaßen gut zu arbeiten, weil das ist ja, wie ich schon sagte, überwältigend. Einige Menschen kommen damit nicht zurecht, die fangen dann an zu Drogen zu nehmen und Alkohol und was der Geier, was wilde Partys. Du hast das ja immer sehr mit einem spitzbübischen Lächeln und warst immer so ganz charmant und hast das alles gut verarbeitet. Wie hast du das geschafft?
Na, ich hatte natürlich das große Glück, dass ich aus einer Künstlerfamilie komme. Ich bin aufgewachsen praktisch, ich sage immer, und das stimmt. Ich habe meine Schulaufgaben in Salzburg am Nachmittag bei den Proben von meinem Vater mit seinen Schauspielern in seinem kleinen Theaterchen gemacht. Also ich war immer dabei und ich habe mit meinem Vater sehr viel gesungen und so weiter. Und ich habe natürlich auch dadurch miterlebt, wie hart der arbeiten musste, damit es uns gut ging. Er hat immer verrückte Ideen gehabt, er hat ein Theater aufgemacht, was nicht so einfach ist. Er hat eine Kabarettgruppe gegründet, was auch nicht so einfach war damals. Aber er hat Vormittag der Radio gemacht und am Abend hat er Operette gespielt, übrigens mit Peter Alexander damals. Und in der Nacht hat er noch in irgendeiner Bar im Dean Martin gesungen. Da bekommst du eine ganz andere Einstellung dazu. Also, und dann, glaube ich, war das Wichtige, dass ich, weil du sagtest, mit einem Lächeln.
Also so habe ich es empfunden.
Das ist schon richtig wahr. Ich habe ja nie gesagt, Rock'n'Roll, also da ging's los, aber ich habe nie gesagt, jetzt bin ich ein Rock'n'Roll-Sänger. So wie ich das schätze, wie Leute in Amerika, wie Chuck Berry oder was, ja, der sein ganzes Leben lang seine Musik gemacht hat. Wenn's ging, dann war er auch in einem Stadion, und wenn es nicht ging, war er in einer kleinen Kneipe oder in einem Keller, aber er hat sein Ding gemacht. Das war ja bei mir nicht. Ich habe mir gesagt, okay, ich weiß, wenn ich jetzt Rock'n'Roll mache, dann ändert sich mein Traum, ein begnadeter Schauspieler zu werden mit Ausbildung in einer Schule. der findet nicht mehr statt.
Du weil die Schule, dich entscheiden,
ich musste mich bei der Schauspielschule abmelden wegen Karriere, was natürlich nicht schlecht ist, ja.
Es ist ein nicht schlecht. Verschmerzendes Opfer.
Ja, das ja, geht. Ja. Aber ich hatte immer einen wahnsinnigen Traum vor mir und also der Traum war eigentlich tanzen lernen, Filme machen, Musicals spielen, dann Regisseur werden und es war immer ein Traum. Also ich war, ja, ich habe gesagt, Rock'n'Roll, ja super, dass ich das Glück hatte, aber da glaube ich, hat man eine andere Einstellung dann dazu, wenn man das genießt, was man glücklicherweise erreicht hat, aber das ist noch weit weg von dem, was man erreichen will.
Aber
und dann, glaube ich, wird man nicht arrogant und.
Das war nämlich das so der Hintergrund, dass natürlich einige mussten ja gar nicht jetzt Drogen nehmen, aber dass man so abhebt und meint, ich bin jetzt wirklich was Besseres und ich habe das Gefühl, dass das bei dir nie so war. Du warst ja immer demütig, in Anführungsstrichen, bodenständig, dankbar für das und hast nicht so überdreht, dass man das Gefühl hätte, oh, aber jetzt schwebt er einen halben Meter über dem Boden, ja, der Peter Krause.
Aber da war natürlich mein Vater sehr beteiligt und vor allen Dingen mein Produzent. Und es war eine andere Zeit, ja, weil heute musst du dir ja extreme Dinge leisten. Das können wir uns ja im Internet anschauen.
Je verrückter, desto besser.
Je verrückter. Das war ja damals nicht. Damals war ja die große Schwierigkeit, meine Schwierigkeit war, für die Jugend ein Rebell zu sein und für die Eltern gleichzeitig ein netter Schwiegersohn.
Das war ja die also große Herausforderung.
Ja, ne? Mit nur Rebell hätte ich keine Karriere gemacht. Unmöglich.
Weil ja auch die Platten noch nicht so verkauft wurden. Also das war ganz angesagt, aber die Eltern haben gesagt, so einen Quatsch kaufst du nicht, Kind, da kriegst du kein Geld.
Die Eltern waren ganz dagegen. Die Eltern waren ganz dagegen. Also das war eine andere Zeit. Und es ist schon so, dass mein Producer also gesagt hat, du, ich möchte keine Bilder von dir mit einem Whiskyglas in der Hand, ja. Gut, dann habe ich ja die Milchflasche in die Hand genommen. aber das musste sein, weil sonst hätten mich die Mütter nicht akzeptiert. Und die Mütter waren damals, oder sagen wir überhaupt, die Eltern hatten ja, ich sag's jetzt mal ein bisschen frech, bei den Kindern noch was zu sagen.
Ja, das ist nicht frech, das ist tatsächlich, ich finde auch, wenn ich bei dir. Das ist schon anders, ne?
Heute ja, das ist ein bisschen anders geworden.
Aber das finde ich insofern sehr interessant, dass du sagst, das war wichtig, diesen Spagat hinzubekommen, aber dann fanden die jungen Leute das aber auch nicht schlimm, dass du beides warst, dass du ein Rock'n'Roller warst, frech, ein bisschen aufmüpfig, soweit, dass es nicht zu schlimm wurde, aber trotzdem dann eben der Schwiegermutterliebling warst.
Ja, ja.
Heute wäre es ja so, das würden ja die Kids, die jungen Leute ganz furchtbar finden, wenn es dann heißt, oh, meine Mama findet den jetzt auch gut in Star, das geht ja gar nicht.
Heute ist eine andere Zeit, das ist ganz besonders. Es gab auch damals natürlich eine Gruppe, die gesagt hat, das ist doch kein Rock'n'Roller und Deutsch. Und das war ja, wir konnten in Deutsche auch, ich sage eine ganz einfache Geschichte, die Anfangsplatten konnten gar nicht so gut sein wie die Originale aus Amerika. Erstens mal waren wir technisch noch nicht so weit und jetzt kam ein ganz entscheidendes Kriterium. Jedes Textwort musste verständlich sein. Die Radiostationen haben die Platte noch zurückgeschickt und haben gesagt, wir spielen das nicht. Der nuschelt da oder singt da. Aber ich habe mir einen Stil angewöhnt, also kreiert, sage ich mal, dass du also irgendwas anhängst, worauf das schöne Wort Schluckaufsänger erfunden wurde. Aber um das Ganze amerikanischer klingen zu lassen. Ich habe das immer so gemacht, ich habe was aufgenommen mit meinem Tonband und dann bin ich ins Nebenzimmer gegangen und dann war die Herausforderung, das sollte vom Nebenzimmer aus wie Englisch klingen. Das war so die Idee, ja.
Sehr gut.
Aber der Nachteil war, es war dann nicht mehr ganz verständlich. Und die amerikanischen Platten, also die teilweise unverständlich. You ain't nothing but a hound dog, growling all the time. Das durfte ich nicht machen. Und deshalb waren die Scheiben, ja, ein bisschen braver. Und dann gab's, wie gesagt, eine Gruppe von, die gesagt haben, nur Amerika, Deutsches.
Es
gab schon viele Gruppen, die man in den Griff bekommen musste.
Apropos Gruppen, es gab dann ja Anfang der 60er den Siegeszug der Beatles und wenn ich richtig recherchiert habe, war das dann das erste Mal, dass du nach diesem riesigen Erfolg erstmal so nicht Karriereknick, aber es wurde ein bisschen ruhiger. Wie war das damals für dich? Bist du auch aufgrund deiner Professionalität, du hast dir gesagt, du durch das Aufwachsen einem Künstlerhaushalt, warst du da einfach mit einem anderen Herangehensweise bei dem Thema. War das für dich trotzdem hart zu merken, oh, jetzt ist es ein bisschen am Abflauen und musstest du da mal schlucken oder wie war das für dich?
Öfter.
Ja, weil es ist ja schon, ne? Weil wenn man da so ganz oben ist und alle jubeln und dann merkt man, oh, jetzt wird's ja doch spürbar ruhiger, das macht ja auch was mit einem, ne? Da muss man sich erstmal ja dann dran gewöhnen und wissen, in einer Karriere geht's halt nicht immer nur hoch. Das ist halt auch eine Wellenbewegung.
Ne, ich hatte damals schon natürlich ein bisschen das Problem, dass mich der Schlager als solches eigentlich nicht reizte mehr.
Ja.
Das war nicht, ich hätte gerne Rock'n'Roll gemacht. Gerne die Rock'n'Roll-Sachen gesungen, die ich heute singe, aus der Zeit, die ich damals nicht singen konnte, die waren zu wild, sagen wir einfach. Ja.
Dann hätten die Schwiegermütter nicht mehr mitgemacht.
Genau, und die Schlagermusik. Und ich war eben immer noch Swing und Standards und Klassik und Musical und so weiter. Also insofern war es ein harter Schlag natürlich. Aber es war nicht so schlimm, weil ich habe gesagt, ich muss sowieso weiter, ich muss was anders machen, ich muss was anders tun. Aber es gab eine entscheidende, was mich also wirklich gekränkt hat, zutiefst, als meine Plattenfirma den Vertrag nicht verlängert hat, weil die Platten nicht mehr so gut liefen. Das war Beatles-Zeit. Okay, das hätte verdaut. Aber einer der Chefs hat zu mir gesagt, du hast doch jetzt so viel Geld verdient, du kannst doch aufhören.
Du warst ein blutjunger Mann.
War 23 oder 24. Also
Moment mal.
Das hat mich, also ich habe den Kopf voller Träume. Und der sagt, ich soll aufhören, nur weil ich Geld habe. Ja? Also ich habe gedacht, die Welt bricht zusammen. Und das war aber dann gut, weil ich war verärgert. Ich habe gesagt, so, jetzt habe ich die Nase voll. Jetzt mache ich was ganz anderes und habe Theater gespielt in Wien. Und dann bin ich eigentlich wieder zu mir gekommen.
Da und hast dann ja aber auch sehr erfolgreich in den 60ern ja auch in vielen Kinofilmen mitgemacht. Ne? Also der Schauspielerei das war
zuvor,
ja
sowieso,
war
Schauspielerei ja auch schon zuvor, genau. Immer nebenbei.
Du hast ja auch als Kinderdarsteller schon angefangen, bevor es mit der Musik losging. Ja. Also es war ja schon bei dir die zweite DNA, ne, mit der Schauspielerei. Ja. Nun wirkst du, finde ich, durch die gesamte Karriere immer unglaublich lebensbejahend, positiv, optimistisch, energiegeladen. Ich frage mich, was muss denn passieren, dass ein Peter Kraus mal so richtig sauer wird und laut und böse? Weil ich kann mir das bei dir nicht so vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass du ein gütiger Mensch bist, sehr viel durchgehen lässt, aber was muss denn passieren, dass du wirklich da auch mal aus der Haut fährst?
Ich würde eher sagen, ich habe mich im Griff.
Also es brodelt dann manchmal in dir.
Also es bringt doch nichts. Mhm. Es gibt gewisse Dinge, die Menschen einfach machen, wo man einfach dazu sagen muss, wenn er es nicht gemacht hätte, wäre es gescheiter gewesen.
Und immer wieder, ne?
Ja, das ist eben so.
Ja.
Ich sage auch immer das, und das stimmt. Ich sage auch immer, Leute glauben es nicht, verstehe ich auch, dass meine Frau und ich noch nie gestritten haben.
Finde ich auch eine ganz faszinierende Aussage.
Ja, aber
ich kann es auch nicht glauben, aber
weil wir genau dasselbe denken. Und es ist in dem Moment, musst du dich im Griff haben und sagen einfach, was soll's? Das bringt jetzt überhaupt nichts. Dann schreit sie mich an, dann schreie ich wieder zurück und dann schreie mal ein bisschen und dann, gut, es gibt die andere Partie, die sagen, versöhnen ist das Schönste. Das bin ich aber nicht, ja. Da schlägt wieder das durch, dass ich kein Auf und Ab brauche. Ich brauche es schön, gemütlich, es muss dahinschweben, das Leben. Ich brauche das nicht.
Ist wahrscheinlich auch wirklich dann eins deiner Geheimrezepte, dass du immer noch so vital und jung geblieben bist. Ne? Und weil eben, aber ich lasse den Stress auch nicht rein, nicht nur den alten
Mann,
den
Stress nicht rein. Aber. Nein, das ist so.
Steckt in dir denn ab und zu auch mal ein melancholischer Mensch, wo du sagst, ich genieße das auch mal bei einer schönen Musik, auch mal ein Gefühl von ein bisschen Wehmut und Melancholie zu spüren, oder ist das gar nichts für dich, weil du zu sehr das Leben
also
genießt?
Also im Punkt der Musik muss ich schon mal sagen, dass ich ganz wenig Musik höre.
Okay.
Ja. Ich schalte zum Beispiel im Auto kein Radio an. Ich fahre nur ohne Radio.
Das ist auch, also nur die Fahrgeräusche und...
Ja, das kommt natürlich von meiner Sportwagenleidenschaft, dass ich auf den Motor hören muss und den Auspuff, das muss klingen und Musik stört mich dann oder Radio. Aber ich glaube, ich höre Musik, wirklich setz mich hin und höre Musik, ja? Eine Platte von dem oder von jenem.
Das ist du musst das ganz bewusst machen.
Ich höre mir das an, habe ein schönes Glas Rotwein oder ich habe eine Zigarre dabei oder irgendwas und höre mir das an und konzentriert und genieße, genieße das. Und Kaufhausbesuche machen mich fertig. Ich gehe raus und bin fertig. Erstens ist die Musik scheußlich, dabei, dann ist sie zu laut. Es macht mich fertig.
Das ist Dudeln, ja. Das ist diese Fahrstuhlmusik, Dudelmusik.
Das halte ich nicht aus.
Aber wo du sagst Autofahren, da denke ich nochmal, gibt's nicht auch mal als Autofahrer Momente, wo dir der Kragen platzt, wo du dann auch mal hinter dem Steuer, das kriegt ja keiner mit, mal so ein bisschen laut wirst und sagst, ja Zapperlott, was ist das hier für ein Volldepp vor mir und so. Oder bist du tatsächlich so in der Lage, das durch Positivität wegzu, also ich habe ja erzählt, ich bin heute auf der Autobahn im Vollstau gewesen, habe natürlich auch rumgeflucht wie ein Rohrspatz. Ich würde mich gerne inspirieren lassen.
Nee,
du hast recht, aber es ist tatsächlich dann so, es bringt nichts, deswegen einfach versuchen, und Ruhe,
also es bringt nichts.
Ruhe zu bewahren.
Also witzigerweise, ich bin ja viele Tourneen selber gefahren und witzigerweise komme ich immer um die Staus rum, um die ganz schlimmen.
Das war die positive Einstellung.
Aber ich bin so viel auf Tournee, ich fahre so viel Auto. Ich war noch nie in einem Katastrophenstau. Also ich meine da, wo die Leute auf der Autobahn stehen und auspacken und daneben sitzen. Das ist mir noch nie passiert.
Toll, was machst du? Was machst du anders als ich?
Nein, gar nichts, das ist einfach ein bisschen Glückssache.
Ja, das.
Aber was ich früher schon immer gemacht habe, wenn ich so stand, dann im Stau und dann ist links und dann haben wir den angeschaut. Und diese Gesichtsmimik von sich ärgernden Menschen zu studieren, das hat mich gereizt und das hat mich wieder beruhigt. Das fand ich dann wieder so komisch. Und da habe ich mich oft amüsiert. Ja, aber ich weiß es nicht.
Also deine Idee ist, es bringt ja nichts.
Wenn ich jetzt sage, es ist Selbstdisziplin, dann werden die Menschen sagen, der spinnt doch, der ist
völlig. Nein, das werden die nicht sagen. Ich bitte
dich. Aber es hat schon was damit zu tun.
Ich möchte nochmal auf den Song, ich lass den alten Mann nicht rein. Da singst du nämlich auch, dass du viele Dinge einfach so hinnimmst, weil du sie nicht ändern kannst. Trotzdem macht dich der Zustand der Welt, besorgt dich das. Also du bist also auch ein Mensch, der nicht den Kopf in den Sand steckt. Nun ist es so, dass dein Kollege, na Kollege kann man nicht sagen, weil der macht eine andere Musik, aber Heino ist ja auch eine deutsche Legende, der hat kürzlich gesagt, ja, er macht sich auch Sorgen und eigentlich würde ja so ein Mann wie Donald Trump, der würde ja den Deutschen mal ganz gut tun, mal so ein starker Mann, der sagt, wo es lang geht. Hast du das mit Schmunzeln gelesen oder denkst du jetzt unabhängig von Donald Trump ist natürlich ein etwas schwieriges Beispiel, aber wie siehst du denn gerade so die Situation? Du hast ja nun deine schöne Welt in der Schweiz, du hast den See, du hast ein tolles Leben, aber ich glaube, du bist politisch interessiert. Wie siehst du denn gerade so die
dazu, zu dem habe ich gesagt,
bitte.
Ich habe zu meiner Frau gesagt, das ist wieder typisch Heino, weil er ist halt...
Er poltert gerne mal. Ne?
Ja, er poltert gerne und er macht das ja auch erfolgreich teilweise.
Absolut.
Also er kann an Grenzen gehen, wo man sagt, naja, also gut, vergiss es. Ich habe mich mein Leben lang in keinster Weise versucht zu äußern. Ich habe immer gesagt, okay, ich bin Unterhaltungskünstler, ich muss die Leute unterhalten, das ist mein Job. Ich muss nichts anderes kritisieren, das ist nicht mein Job. Ja, ich muss im Gegenteil, wenn die anderen was faul machen, dann muss ich versuchen, die Leute wieder zu unterhalten.
Dass sie gute Laune kriegen.
Ich sehe mich als reiner Unterhaltungskünstler. Dass man dann Lieder zum Nachdenken macht, so wie mein Text manchmal, dreht die Welt sich für dich viel zu schnell und so, das gehört dazu. Aber das ist schon die Grenze, finde ich. Ich will nicht mit dem Zeigefinger, das bin nicht ich. Ich bin die andere Seite.
Ich weiß genau, was du meinst, aber mich würde natürlich schon interessieren, wie du so diese ganzen modernen, sage ich jetzt wirklich mal, Themen empfindest als Privatmensch. Du musst das ja gar nicht werten, aber so das mit dem Gendern, da habe ich ja auch mit vielen Prominenten drüber gesprochen, die einen sagen, ist halt eine Entwicklung. Die anderen sagen, nee, finde ich eigentlich nicht schön. Auch für die Sang ist, ich könnte gar nicht singen, wenn ich gendere. Oder was sagst du dazu, dass Cannabis freigegeben ist? Das würde mich schon mal interessieren, siehst als wirklich gestandener Mann.
Also, da müsste die ganzen Texte ändern und das mache ich auch nicht. Also
nee, aber dass du das nicht machst, aber es stört, findest du das anstrengend und komisch oder bist du da eher neutral und kriegst das mit?
Anstrengend und völlig umsonst und wir haben wirklich andere Sorgen. wesentlich wichtigere Sorgen, als mich mit sowas zu beschäftigen. Das verstehe ich. Ich verstehe es nicht. Also da entweder bin ich zu alt dafür. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Nee.
Aber weißt du, deswegen frage ich und ich will, wie gesagt, du hast ja nur eine klare Ansage gemacht, lieber Peter. Ich will dir da auch nicht zu nahe treten. Du sagst, du willst da nicht so Position beziehen. Aber es sind ja viele Probleme, wie du schon sagst. Wir haben wirklich gerade sehr drängende Probleme, nicht nur in Deutschland, auch sondern weltweit. Ist es dann für dich ein bisschen albern, dass dann so Dinge beschlossen werden wie eben die Freigabe von Hasch, von Cannabis und dass ja so ein paar Geschichten passieren, wo man sich fragt, was soll das jetzt? Und das ist jetzt natürlich auch ein Thema, was politisiert. Also zum Beispiel auch die Sache mit dem, dass man jetzt sein Geschlecht wechseln kann einmal im Jahr. Ja. Das sind ja viele Themen, wo man sagt, ja, das ist okay für die Randgruppe, kann man das machen. Aber viele Leute werden da nicht mehr mitgenommen, weil sie es nicht verstehen, weil sie sagen, mach doch erstmal das, was wirklich jetzt dringend nötig ist, um mal die Stimmung wieder
ein bisschen hinzubekommen. Ja, das bin aber ich. Das ist ich. Ich muss auch ehrlich sagen, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich jetzt wieder darüber echauffieren oder darüber wahnsinnig viel nachdenken. Ich sage mir dann einfach, okay, das ist der Lauf der Dinge heute und was soll ich machen? Mir entfleucht dann immer der Satz, Jungs oder zu wem auch immer ich spreche, wir haben die schönste Zeit erlebt, die es überhaupt gibt und leider kann es so schön meiner Meinung nach nicht mehr werden. Es kann nicht mehr sein mit dem Unfug, der heute getrieben wird.
Weil es dir auch das Thema Digitalisierung und die sozialen Medien, die Handys, ne, das ist eine viel hektischere Welt, glaube ich, ne?
Und KI ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Also da gehe ich wieder so weit, dass ich mir sage, ich kann mir es gar nicht vorstellen, ja. Ich will es mir gar nicht ausmalen, aber das einzig Schöne ist, die können dann, wenn es mich nicht mehr gibt, können die LPs rausbringen von Peter Kraus noch und
nöcher. Und dann bist du wieder 25, ne, so computergeneriert als junger Mann.
Die können dann LPs rausbringen.
Nein, weil das ist interessant. Ich hatte auch schon mit anderen Künstlern darüber gesprochen und es ist ja wirklich, wir sind da ja erst am Anfang und das ist eine schockierende Entwicklung, dass tatsächlich die Gefahr ist, dass in ein paar Jahren neue Künstler erstmal beweisen müssen, dass sie diese Musik wirklich selbst machen, weil die KI das heute so immer besser hinbekommt, dass sich das anhört.
Es ist mir unvorstellbar. Ist mir unvorstellbar.
Macht einem ein bisschen Angst, ne?
Deshalb diese Entwicklung. Live-Musik, 7 Musiker kommen raus, haben ein Instrument in der Hand, einer zählt vor und dann. Ja. Ich sage auch zu meinen Jungs immer, beim letzten Konzert wieder habe ich mir am Anfang super versungen. Also mein textlich und dann habe ich ein bisschen was verlängert. Also es ist nicht jeden Tag gleich, was wir singen. Und das ist aber wichtig. Das ist der Beweis für die Menschen, dass ich kein Vollplayback da umlaufen lasse. Also es müssen Fehler passieren.
Absolut,
Weil dann wissen sie, das ist es. Ja. Da ist kein Trick dahinter, weil es wird ja, das darf man ja sagen, es wird ja unheimlich gemogelt.
Ohne Ende. Teilweise gibt es ja schon auch heute Systeme, wo man schief reinsingt ins Mikrofon, da wird das gefiltert, im perfektem Sound kommt
es
raus.
Es zieht den Ton an die richtige Stelle hin. Also das gibt's auch schon. Es ist irre. Aber die ganze Zukunft, es ist mir, ich weiß es nicht, das ist verrückt. Aber ich kann's eigentlich momentan nicht fassen. Ich habe unlängst mit Otto Retz, einem Regisseur, Filmregisseur, der hat gesagt, du gibst ein, was du haben willst, und der hat ein Drehbuch gehabt. Ein Drehbuch in kürzester Zeit.
Das ist absurd, das ist Wahnsinn. Und das, wie gesagt, das ist erst der Anfang dieser Entwicklung. Ja. Das wird in 3-4 Jahren schon ganz anders aussehen. Also noch viel mehr passieren. Das Ganze, man denkt, das sind originale Aufnahmen von einem Präsidenten und dann ist ihm alles in den Mund gelegt und das ist es gar nicht. Also beängstigend, auch politisch.
Beängstigend, ne? Was da passiert. Was vor allem die Menschen machen können dann damit, die etwas schrägen, die nichts Gutes im Sinn haben, ist teuflisch. Mhm. Ja, also ich bin glücklich, dass ich in 50er Jahren Karriere gemacht habe.
Du bist auch wirklich, da wurden ja auch Platten ohne Ende verkauft. Das sind die 90er, 2000er, heute ist es ja auch nicht mehr der Fall.
Nein.
Nun hast du schon so wahnsinnig viel erlebt. Da ist natürlich die Frage, glaube ich, schwer, aber kannst du dich entsinnen, wann du zum letzten Mal etwas zum allerersten Mal gemacht hast?
Also ich war erst unlängst jetzt mit meinen Musikern, saßen wir nach dem Konzert wieder zusammen und dann kam man eben auch drauf, was man alles erlebt hat und was man gemacht hat. Und der André, mein Gitarrist, hat mit solchen Augen geschaut, wie ich plötzlich gesagt habe, ja, mit dem Motorrad bin ich in der Wüste gefahren. Ich bin durch Amerika gefahren mit der Harley Davidson.
Ehrlich?
Ja. Und ich bin in Marokko im Atlasgebirge mit der Enduro-Maschine gefahren und mich hat es auch mit dem ersten Paraglider auf die Fresse gehauen, also ich habe eh alles erlebt. Also
Und ja, na, aber sei es zum Beispiel, dass man zum ersten Mal irgendwas isst, was man sich nie getraut hat. Na, es ist ja, ich merke, dass mit dem Älterwerden der Geschmack sich auch verändert, dass man tatsächlich auch andere Sachen genießt. Und aber wenn dir jetzt nichts einfällt, ist auch nicht schlimm. Ist ja auch eine klare Ansage. Dann ist eben, ne, du hast alles schon probiert, fast alles.
Ich bin vielleicht auch zu wenig neugierig. Also für mich gibt es den Satz, das brauche ich nicht. Der kommt häufig bei mir vor. Den brauche ich nicht.
Nee, auch in meinem Leben. Dass du so glücklich bist, dass du auch keine Liste mehr hast von Dingen, die du noch unbedingt erledigen willst oder machen willst, weil du einfach so ein tolles Leben schon hattest, dass du gar nicht mehr da Lust hast.
Ja, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen.
Das ist ja ein großes Geschenk. Ne? Also das ist ja.
Also ich bin jetzt in der Situation, wo man sagt, lange genug gemacht, abgehakt. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass man einem Körper nicht zu viel zutrauen darf. Also ich halte zum Beispiel die ganze Fitness-Geschichte halte ich für total übertrieben. Ich meine, ich bin auch durchs Leben gekommen und habe nur einen Expander gehabt, wo ich wieder gezwungen habe und brauche keine Muckibude und ich muss.
Hast du nie gemacht, ne? Du bist nie in ein Fitnesscenter gegangen.
Nein. Also ich bin in Hotels, nütze ich natürlich das aus, wenn das so ein Laufsteg ist oder ein Laufband oder das natürlich oder ich schwimme natürlich, das ist klar. Also ich habe immer Sport gemacht, aber ich habe auch oft gesagt, ich sage jetzt mal, fast alle Sportarten oder möglichst alle Sportarten gemacht und hatte nie den Ehrgeiz, irgendwo sehr, sehr gut zu werden. Lieber alle.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Gesündere, weil was ich heute sehe, wenn die in einer Sportart anfangen zu übertreiben, dann kann ich nur sagen, in dem seinem Alter möchte ich, also den möchte ich nicht sehen mit 85, wie der beisammen ist.
Weil er einfach Raubbau betreibt.
Ja, weil wird alles übertrieben. Ich hab wirklich nicht alles, das geht nicht. Aber alles, was ich mochte, gemacht, aber wie immer gesagt.
Auch Wasserskifahren, ne? Also.
Naja, gut, Wasserskifahren, das war mein Hauptsport.
Das ist dein Hauptsport, okay.
Und Wasserskifahren, und das habe ich wirklich sehr gut gekonnt. Und, das ist übrigens eine lustige Geschichte. Ich wollte Motorrad fahren, richtig. Und haben gesagt, Motorradfahren ist nur super, wenn man so drin liegt, ja, so schräg. Dann ist es toll. Und davor hatte ich natürlich eine maßlose Angst und habe gesagt, jetzt fahre ich Wasserski. Und dann habe ich das am Wasserskifahren gelernt.
Kannst du dich auch richtig reinlegen?
Kann ich mir richtig reinlegen. Nur habe ich gedacht, das Wasser ist weich, wenn man fällt. Das
denkst du? Denkst du das? Wie ein Brett, ne? Das ist richtig aua.
Das kann auch sein. Also ich habe mich ein paar Mal ziemlich verletzt. Ja. Aber ich meine nur, ich habe wirklich viele Sportarten gemacht, aber hat nie den Ehrgeiz gehabt, das sehr gut zu machen, lieber alle zu machen. Also ich sage jetzt einmal, ob es jetzt Basketball ist oder Handball oder Fußball war ja mal im Tor schon mit der Naht und
ja, aber es ist doch toll. Ich meine, das zeigt ja, dass natürlich, also körperliche Aktivität ist ja was Gutes, wenn man es in Maßen macht. Und das warst du ja, du bist ja dein Leben lang sportlich gewesen. Ne?
Ist ganz falsch. Ja. Und im Alter, aber, ich meine, ich kann mir ja sagen, Wasserskifahren seit 2 Jahren nicht mehr und Skifahren auch nicht mehr seit einem Jahr oder was.
Aber toll, also ich meine, ne, du hast, also da hast du ja lange
das durchgezogen. Ich halte nichts davon, wenn man sagt, oh, ich schau, der ist 90 und der fährt immer noch die Piste runter. Ja, und?
Ja, es ist halt immer die Gefahr, wenn man sich dann was bricht, wird es halt immer schwieriger. Ich glaube, das ist der Hintergrund, ne? Oder dass dann alle
Der Hintergrund, dass ich Skifahren aufgehört habe, ich war ein guter Skifahrer. Der Hintergrund ist, dass die Pisten von heute uninteressant sind. Für mich. Weil das ist ein glatt gebügeltes Ding, wo die Leute zu schnell fahren und so über ihre Grenzen fahren. Wir sind Buckelpisten gefahren ohne große Präparation. Und Skifahren ist für mich einfach toll, wenn ein bisschen Tiefschnee da ist. Und wenn es dich im hohen Alter, also jetzt, hinhaut, dann ist es gefährlich, weil du kommst nicht mehr hoch. Ja. Aber auf den Pisten runter zu rasen, finde ich langweilig. Also es reizt mich nicht mehr.
Aber dann ist es doch auch gut, wenn du das gar nicht vermisst.
Man muss sich ja auch einen Gedanken machen, warum man aufhört, damit man nicht traurig ist. Ja?
So
ist also ich hasse Skipisten. Die sind mir zu glatt und das ist langweilig und die Leute fahren zu schnell. Es ist alles fürchterlich und deshalb höre ich auf. Und dadurch, du musst dir das so vorstellen.
Man muss sich das positiv.
Ich will nicht nachtrauen, weil es war natürlich eine herrliche Zeit, das Skifahren. Ja. Wunderbar.
Du hattest vorhin schon mal gesagt, Mensch, früher, da waren die Eltern noch, haben mal eine Ansage gemacht und da haben die Kinder erzogen. Wie wichtig sind hier generell immer im Leben gewesen und auch heute noch traditionelle und auch gerne konservative Werte? Weil konservativ ist ja schnell ein Schimpfwort heutzutage. Alles muss immer ganz progressiv sein, ja, ganz laissez-faire und möglichst alles durchgehen lassen. Da bin ich dann vielleicht auch schon ein älterer Konservativer. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn man auch mal traditionelle und konservative Werte feiert. Wie siehst du das?
Ja, was meinst du, erziehungsmäßig?
Ja, schon erziehungsmäßig, aber auch generell.
Ja, da hat sich so viel geändert. Da hat sich so viel geändert und ich muss dazu ehrlich sagen, ich mische mich da nicht ein. Also um jetzt auf die Erziehung von meinem Sohn mit seiner Frau, die Tochter, ich halte mich da total raus.
Wahrscheinlich war auch eine Ansage gekommen ist, ne, lieber Papa, das möchten wir nicht. Das ist unser Kind.
Nein, es ist keine Ansage gekommen, aber es kam schon zu keiner Ansage, weil ich mich schon zuvor rausgehalten habe.
In weiser Voraussicht wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, alles klar. Wir hatten schon über Lass den alten Mann nicht rein gesprochen. Mir ist klar, dein Geheimrezept fürs Jungbleiben ist natürlich diese positive Einstellung, die Kopfsache, sich da bewusst für zu entscheiden, jung zu bleiben. Aber würdest du sagen, ist es nicht auch ein bisschen eine genetische Glückssache, weil nochmal, du sitzt hier vor mir und hast so eine Vitalität, wirkst so jung. Das hat ja auch, es sind viele Faktoren. Es ist Zufriedenheit, Glück, es ist eine Lebenseinstellung, aber auch Genetik. Also würdest du sagen, du bist ein genetischer Glückspilz?
Genetik, ja. Und natürlich, das kann man ja ruhig sagen, es gibt einen Arzt in meinem Leben, den ich seit, glaube ich, 7 oder 8 oder 10 Jahren besuche, und dieser Arzt ist ein Österreicher und ist weltweit schon bekannt. In China vergöttern sie ihn, in Australien vergöttern sie ihn, Neuseeland wird er vergöttert, und er ist bei uns noch nicht richtig willig, sich gegen die Schulmedizin durchzusetzen, aber er macht Ozonhochdosis, das heißt, es wird Ozon ins Blut gemischt.
Habe ich schon mal von gehört. Das ist aber ganz
ja, toll. Aber in Extremform. Okay. Der Ozon aktiviert die Stammzellen und die Stammzellen werden gesünder und geben den Zellen den Auftrag, alles im Körper zu richten. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und deshalb auch kein Zucker, weil die Stammzellen Zucker gerne haben, sage ich jetzt einmal, um das bildlich zu klären. Ja. Die fressen sich satt und geben keine Aufträge mehr.
Genau. Sage ich jetzt und einmal. Und dann irgendwann gehen sie in die Grätsche und werden dann bauen sich ab die Zellen.
Ja, und das ist ein. Ich habe den durch Zufall kennengelernt und ich vertraue ihm und ich bin überzeugt, dass ich dadurch sehr viel Fitness habe. Aber das wird immer populärer und es muss populär werden, denn sonst sterben in der Zukunft noch mehr Menschen an Krebs.
Und es aufgrund des, wie du schon gesagt hast, das Leben ist so ungesund. Das ist ja so viel Gifte überall, ne? Und die man gar nicht bewusst auf. Also man deshalb, weiß gar nicht, was wir alles.
Deshalb werde ich auch in Zukunft das mehr erzählen. Weil es propagiert wird.
Das ist jetzt inspirierend. Also das muss ich mich auch gleich mal schlau machen. Ich weiß ja nicht, wann man damit anfangen kann, aber.
Jederzeit natürlich.
Peter, ich weiß nicht, ob es von mir richtig recherchiert ist. Es gab viele, viele Jahre, wo du immer das Gefühl hast, ich bin in Anführungsstrichen unverwundbar, weil du nie irgendwas hattest. Ja. Und dann, da muss ich nochmal drauf kommen. Vor 7 Jahren gab es dann ja diese ARD-Spielshow, Spiel für dein Land. Da haben alle Teilnehmer vollen Körpereinsatz gezeigt. Und du bist dann durch einen Zusammenprall mit 2 Mitspielern, hast dir ganz gemein die Schulter gebrochen. Und das hat was mit dir gemacht.
Es war schrecklich, weil ich Panikzustände bekam. Das mit der Schulter ist eigentlich gut verlaufen insofern, weil es sollte operiert werden. Und dann haben wir einen sehr, sehr guten Arzt in Österreich, auch in Wien, der kam auf die gute Idee, der hat das alles geschient und hat das in eine richtige Form gebracht. Und ich weiß noch, es sollte in München operiert werden. Es war so nett, die Rose Mittermeier hat mir in der Nacht noch geschrieben, hat die Rose geschrieben, wenn du die operieren lassen musst, dann musst du zu dem Arzt gehen in München. Da war ich dann auch. Und es ist wirklich so gewesen, dass ich mit meiner Tasche ankam zur Operation, zum Operationstermin am Morgen, und er hat gesagt, wir schauen uns das nochmal an, und hat nochmal reingeschaut und hat gesagt, du, wir operieren nicht. Und es ist glücklich verlaufen.
Zeit
ich
lang,
spüre so. Es also ist wunderbar.
Keine Einschränkungen.
Aber dann kam, ich weiß es nicht, ich kann mir es nicht erklären, es kam eine Panikgeschichte, ich konnte also In kein Auto hinten einsteigen, ich konnte keinen Lift fahren, ich bin in der Nacht aufgestanden im Winter und habe die Fenster aufgerissen und habe gesagt, ich ersticke, hier ist so heiß, also meine Frau ist fast erfroren. Und also fürchterliche Dinge. Und du hast es am Anfang gesagt, ich habe dann mit Ärzten gesprochen und die haben gesagt, es kann nur deshalb sein, weil ich bis dato dieses unverschämte Glück hatte, dass ich zwar extreme Sachen gemacht habe, aber mir ist nie etwas passiert. Ja. Und ich habe auch nach wie vor, außer dieser Schultergeschichte, keinen Knochenbruch gehabt.
Wahnsinn.
Ich habe nichts gehabt in meinem Leben.
Und trotz, wie gesagt, also Wasserski und Motorsport.
Verrückte Dinge gemacht. Ja. Aber ich war wirklich dann in so einer Situation, mir passiert nichts. Und dann passierte was und ich kann es nur so erklären. Und das hat ziemlich lange gedauert. Aber es ist...
Verstanden, sehr gut. Nun habe ich ja auch viel über dich gelesen und ich finde es sehr inspirierend, dass du auch, singst du auch immer mal wieder, dass du nicht zurückblickst, sondern nach vorne schaust. Das ist ja auch eins deiner geheimen Rezepte, dass du so jung im Kopf bleibst. Nun bist du 85 geworden. Blitzt manchmal in dir dieses Gefühl auf, es ist so ein tolles Leben. Aber die Zeit, die noch vor mir liegt, wird leider einfach weniger. Ja. Und das ist ja eine schmerzhafte Erkenntnis. Schiebst du das trotzdem konsequent von dir weg oder kommt das manchmal, dieses Gefühl, Mensch, ich würde wirklich gern noch 30 Jahre auf dieser Welt sein. Vielleicht klappt das ja auch durch die Ozontherapie, wer weiß nicht.
Ich muss ehrlich sagen, noch schiebe ich es vor mir her, aber es wird immer schwieriger. Es wird immer schwieriger, man denkt dann doch immer mehr nach. Und Fuchsberger hat gesagt, alt werden ist nichts für Feiglinge. Und das ist einer der schönsten Sätze, finde ich. Aber ja, das ist aber auch mit der Grund, warum man keine Tournee mehr machen muss. Weil es gibt einiges zu planen einfach. Ja.
Ja,
du, aber... Es gibt einiges zu planen und zu überlegen, wie macht man es am geschicktesten. Mhm. Und das große Problem ist ja, dass du, wenn du, wie wir, 55 Jahre glücklich verheiratet bist, wird ja einer bestraft dafür. Ich weiß, Peter Alexander ist wirklich verzweifelt, als die Hilde starb. Das ist schon ein Problem. Das ist ein Problem, aber auf der anderen Seite, was willst du machen?
Eben, man kann es eben nicht, man muss das dann so annehmen und die Dinge kannst du nicht ändern.
Aber es ist nicht so, dass ich völlig gedankenlos und...
Nein, das unterstelle ich auch gar nicht, aber ich finde das, wie gesagt, aber sehr inspirierend. Natürlich kann man nicht gewisse Dinge jetzt immer vor sich her schieben, aber ich glaube, das ist ja genau das Geheimrezept, dass du eben dich mit solchen Gedanken nicht übermäßig viel aufhältst, weil es eben auch kontraproduktiv ist. Was hilft dir denn dabei, wenn man über die Endlichkeit nachdenkt und auch an den Tod, der uns alle irgendwann einbaut? Und wir wissen nicht, wann es passiert. Ich kann morgen von einem Bus überrollt werden, wir können alle sofort sterben. Gibt es da für dich so eine tröstliche Sache in deinem Kopf oder sagst du, da gibt es nichts, was mich tröstet, das ist immer furchtbar, wenn wir gehen müssen?
Naja, was meinst du mit trösten?
Ja, das vielleicht, guck mal, also ich habe keine Kinder, ist es vielleicht auch ein Trost, dass du Kinder hast oder dass du, ich weiß nicht, oder dass eben der Trost, der Trost, dass du ein wunderschönes Leben hast, ist ja auch ein Trost, weißt du, viele Menschen sind ja frustriert, die haben kein tolles Leben und das ist, glaube ich, eine Sache, die einen tröstet.
Also wenn du mich jetzt fragst, wie ist mein Leben, dann muss ich einfach sagen, super glücklich und ich muss auch nichts mehr erleben. Ich möchte eigentlich nur noch möglichst lang gesund alt werden. Ich glaube, auch da muss man dann eben wirklich denken, keine Risiken mehr eingehen. Also ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich genieße das, was ich habe. Ich habe ein sehr schönes Haus am See. Was brauche ich mehr? Warum soll ich mir in einen Flieger setzen? Freiwillig. Und ich meine, ich habe viel gesehen auf der Welt. Natürlich sagst du dann, Griechenland wäre so gern, habe ich nie richtig erlebt, aber dann sagen wir, brauche ich das unbedingt.
Wenn es doch bei dir auch so schön ist.
Man muss dann schon Abstriche machen und damit glücklich sein.
Würdest du sagen, dass du auch die Gabe hast, dir eine Kindlichkeit, nicht kindisch, sondern so eine Kindlichkeit, eine Neugierde, dass du auch über Dinge noch lachen kannst, dass du versuchst, das Kind im Manne lebendig zu erhalten? Gelingt dir das immer noch mal oder wird es immer schwieriger?
Naja, also solange ich mit meiner Frau zusammen bin, habe ich ja so den Vorsatz immer gehabt, wenn sie die Augen aufmacht in der Früh, bin ich erst einmal glücklich, dass es ihr gut geht und dann versuche ich, irgendeinen blöden Scherz zu machen. Ja, der ist oft kindisch.
Ja, ist doch gut, so soll das sein. Aber, ne? Ja.
Das ist schon wichtig, glaube ich. Also ja, aber wie gesagt, ich habe es zuvor schon gesagt, ich habe einen Bekanntenkreis, der um gute 15 Jahre jünger ist. Ich war zum Beispiel nie aufgrund meiner Karriere, hat sich das von Anfang an so ergeben, dass ich in keinen Clubs war oder in kein Stammtische und so. Es war mir alles, ich war immer ein Einzelgänger mehr oder weniger, ja. Also ich finde es toll, wenn sich Leute treffen und einmal in der Woche oder Karten spielen, das ist mir alles fremd. Ich bin eigentlich.
Also kannst gut mit dir alleine auch sein. Natürlich, ja, die Frau ist ganz wichtig, aber du bist ein Mensch, der genießt auch
mal. Mein Sohn und telefoniere ein bisschen, aber eigentlich lebe ich sehr zurückgezogen.
Wenn du auf dein abwechslungsreiches und ereignisreiches Leben zurückblickst, was war da das Verrückteste oder auch Mutigste, was du gemacht hast? Ich glaube, da waren viele Punkte, wo du mal mutig und verrückt warst, oder? Aber wenn du jetzt mal überlegst, was blitzt da in deinem Kopf auf?
Ja, mutig war, ich habe erst gestern mit meinem Musiker darüber gesprochen, weil der das auch nicht wusste. Ich habe wahnsinnig viele so Charity-Zirkusnummern gemacht. Also ich bin Trampolin gesprungen, ich habe Kosakenreiten gemacht, ich habe so als Balletteuse mit Tütü auf den Schultern von einem Mann auf zwei Pferden, ich bin als Mexikaner auf den Trampolin gesprungen und ich habe eine der schönsten Zirkusnummern Fatini gemacht. Fatini, das ist ein Mann, der ist im Smoking, hat eine Zigarre, ist angesoffen, geht in den Zirkus rein und will Feuer haben und kriegt kein Feuer und dann sieht er eine große Laterne und dann denkt er sich, da klettere ich jetzt rauf und zünd mir oben die Zigarre an. Und diese Nummer habe ich gemacht in, ich glaube, 14 Meter Höhe, ungesichert.
Ich sag nur, ne? Und also der unverwundbare Peter Kraus.
Ja,
ne?
Moment. Und ich habe sie aus einem Grund gemacht, weil mir jemand gesagt hat, wenn ich an einem Brückengeländer gehe und runterschaue, dann kriege ich Zittern und es läuft mir kalt über den Rücken. Und der hat mir gesagt, das kannst du dir alles abgewöhnen durch Training an dieser Stelle. Und dann habe ich gesagt, so, dann mache ich diese Zirkusnummer. Und das ist gelungen. Ich bin also wirklich 14 Tage Vormittag eine Stunde und Nachmittag eine Stunde raufgeklettert, bin oben gesessen und war also ein Krampf von oben bis unten, hat mich so angehalten, habe nicht runtergeschaut und habe versucht, eine Stunde da oben zu sitzen auf dieser Laterne, die war so breit. Und nach 14 Tagen saß ich oben und habe diesen gemacht. Du fällst da von einem Stuhl auch nicht runter, ja? Du fällst da von einem Stuhl nicht runter,
das wenn ist, du so machst. Das Unterbewusstsein muss überlistet werden. Ne?
Du saß da oben, das war lächerlich. Und ich habe die Zirkusnummer dann gemacht zum ersten, also Training natürlich immer mit Lounge. Und dann ohne Lounge und an einem Abend, das war ein bisschen verrückt, weil du gefragt hast, was verrückt ist. Das muss man nicht
mutig oder verrückt
muss man nicht machen. Und bin am nächsten Tag wieder an die Brücke gegangen und hinten ist wieder da. Und das habe ich meinem Freund erzählt gestern. Und das war die Münchner Abendzeitung, die diese Galas damals immer machte. Ja. Die haben mich dann belämmert, ich soll wieder was Tolles machen. Und dann habe ich eine Nummer bekommen, die hieß Gerocco, das Geheimnis der rollenden Kugel. Ich möchte das jetzt gar nicht erzählen, aber das habe ich trainiert und bin abgestürzt. Und zwar beim Training und zwar heftigst. Und habe mir mein rechtes Knie kaputt gemacht. Daraus ist eine Freundschaft entstanden zum Müller Wohlfahrt, der damals mein Knie gerettet hat.
Aber dann hast du ja doch mal, du hast jetzt keinen Knochenbruch, also so, aber es war ein lädiertes Knie. Das hast du immerhin ja mal zugezogen.
Lädiertes Knie,
lieber Peter.
Aber eben mutig und blöd.
Ja, aber blöd, also ich muss sagen, also immer noch mehr Geschichten, die ich gar nicht über dich wusste. Die finalen vier Fragen, lieber Peter. Glaubst du mit dem Leben, was du jetzt zurückgelegt hast, auch, dass es Vorherbestimmungen gibt, Schicksal, oder haben wir das doch zu Großteil in unserer Hand, wie unser Leben verläuft, wenn man einfach dann was durchzieht und eine Vision hat, ein Ziel hat, du wolltest auch unbedingt Schauspieler werden. Also
ich glaube eher, du hast das selber in der Hand. Ich glaube, du hast das selber in der Hand.
Also du glaubst nicht an so universelle Dinge. Es gibt ja auch viele hochreligiöse Menschen, die sagen, also der liebe Gott macht das schon alles für mich.
Nee, ich glaube, man muss das selber machen.
Also Schicksal in die Hand nehmen kannst du nur als Schlachtruf raussenden. Ja. Was sind für dich die wichtigsten Essenzen, dass du heute mit 85 sagen kannst, wow, Ich hatte auch mal Pech, aber ich hatte meistens Glück. Es war ein tolles Leben und ich bin zufrieden und auch glücklich. Was war da für dich der Lebensreise das Essentielle, um das heute sagen zu können mit deinem doch, also neben, ich schätze mal, deine Frau ist einer der größten Glücksfaktoren, aber.
Ja, natürlich. Das ist klar. Also das gehört ja dazu, das Familienleben ist einfach, das war bei mir glücklich. Ich habe keinen Sohn, der spinnt.
Gibt's, kommt ja auch mal vor, ne?
Ich habe einen tollen Sohn, den ich bewundere, weil er den Ehrgeiz hat, so wie ich ihn hatte, etwas aus sich zu machen, wie mein Vater ihn hatte, wie ich aufgewachsen bin. Und das macht mich schon sehr glücklich. Ja, der macht auch alles, der malt, er macht Musik, macht natürlich tolle internationale Musik, was noch schwerer an den Mann zu bringen ist in Deutschland als deutsche Musik. Aber Musik machen macht ihm einfach glücklich und deshalb sage ich, mach dein Ding und wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Das Geld muss mit was anderem verdienen.
Aber was ich meine ist ja, dass man, du hast es ja selber gesagt gerade, dass es für dich schon in der eigenen Hand liegt. Man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, ja, der liebe Gott oder das Universum wird das schon richten. Gibt's da für dich eine Lebenseinstellung, die dir auch dabei geholfen hat, zufrieden zu sein? Ich sag nur Stichwort Dankbarkeit. Oder ist da irgendwas, wo du sagst, das war für mich immer wichtig, damit ich das Leben so genießen kann, wie ich es möchte und mir nicht immer so viel gräme? Das ist ja auch ein Talent, was du hast. Du sagst, ich will mich gar nicht ärgern. Warum? Es bringt ja nichts.
Ja, ich glaube, das ist aber im Künstlerberuf ist es einfach das Erreichen, dass die Leute dich lieben. Die Quintessenz ist, dass du die Leute glücklich machst. Ja. Und es gibt ja nichts Schöneres, als andere Menschen glücklich zu machen. Ich meine, das ist doch irre, wenn du 2000 Leute von dir hast. Ich schätze jetzt mal, dass vielleicht 1900 glücklich heimgehen. Oder Ich find's nach wie vor irre.
Das ist was Tolles, ne? Damit Geld zu verdienen, dass man Menschen glücklich machen kann, dass man selber glücklich wird dadurch.
Und auf eine humorige Art. Mein Arzt macht's auf andere Art, das ist klar. Aber jetzt mit noch viel Spaß, mit sich selber, mit seinem nächsten Umkreis und damit Menschen glücklich zu machen, finde ich schön. Ich glaube schon, dass das ein Leben irrsinnig beeinflusst, dass du dann selber ein glücklicher Mensch bist, weil was ich nie verstanden habe, ich habe von Kollegen so oft gehört, ich gehe auf die Bühne und dann ist der Applaus und dann und die Leute toben und dann gehe ich ins Hotel und dann falle ich in ein großes, tiefes Loch.
Hat ja auch Udo Jürgens gesagt, ne? Ja.
Udo Jürgens hat schon was anderes gemacht, der ist nicht in ein tiefes Loch gefallen. Entschuldigung.
Das ist so ein wunderbarer Spruch, so ein Finale. Herrlich, nein, aber ich habe ja Udo Jürgens auch mal mehrfach interviewen können, aber wir wissen, worum.
Ich war sehr befreundet mit Udo und Jugendfreund. Aber nein, ich finde das so ehrlich. Ich gehe ins Bett, nehme eine Bierflasche mit und lass den Abend Revue passieren und bin sauglücklich. Also ich verstehe nicht, wie man da in ein großes Loch oder noch durch die Straßen irren muss oder unbedingt sich noch zuschütten muss. Ich verstehe es nicht. Ich kapiere es nicht.
Deswegen bist du mit 85 noch so toll dabei und gehst wieder auf Tour. Dann frage ich dich jetzt, was du dem 18-jährigen Peter mit der Lebenserfahrung und der Lebensweisheit, die du gesammelt hast, dem 18-jährigen Peter ins Ohr flüstern würdest, wenn du die Chance hättest.
Wenn er Künstler werden will?
Na, generell, so fürs Leben. Also so, wenn du jetzt an dich als 18-Jähriger denkst, ne,
generell,
so
warum du gehadert hast. Generell einfach zu beobachten, wie andere leben, daraus sich eine eigene Lebensvorstellung zu machen und sich nicht an irgendwelche anderen anzuhängen und sich nicht beeinflussen zu lassen, sondern wie Udo Lindenberg so schön sagt, sein Ding durchziehen.
Mach dein Ding.
Ja, mach dein Ding. Beobachte die anderen, hol dir alles raus, was du brauchst, was du lebst und dann mach da eine klare Vorstellung, so will ich es machen und dann musst du es aber auch knallhart durchziehen. Und das ist heute bei der Jugend, die haben es so schwer gegenüber uns durch den ganzen Internetkram. Also beneidenswert sind die nicht. Ich sehe das ein, dass das für die Jugend heute wahnsinnig schwer ist. Wahnsinnig schwer.
Weil sie so viele Optionen haben und dann wieder auch gar keine. Es ist natürlich auch eine ganz harte Zeit, weil Wirtschaftskrise, ne? Weniger Möglichkeiten. Es ist
na gut, eine harte Zeit war unsere
Zeit. Ich wollte sagen, das war natürlich noch härter, doofes Beispiel. Aber es wird natürlich, die ganz fetten Jahre sind ja vorbei. Das ist ja Fakt, ne? Und das wird für alle eine Herausforderung.
Ja, aber dieses ganze Mobbing-Zeugs und so, das hat es ja alles nicht gegeben früher.
Vielleicht in anderen Kanälen, ne? Also da wurde es dann unmittelbar gemacht, aber dieser ganze Hass, der da online ist, das stimmt.
Ja.
Peter, ich wünsche dir volle Häuser für Rockin' 85. Das große Geburtstagskonzert geht Mitte Oktober los. Ja. Und ich wünsche dir viele glückliche Fans, dass du und deine Band glücklich werdet wieder an den Abenden. Vielen lieben Dank. Es war eine große Ehre, dass ich heute mit dir sprechen durfte. Alles
danke.
Gute für dich. Dankeschön.
Ich danke. Danke sehr. Ciao.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.